2. Timotheus 3. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf das Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Zu ihnen gehören auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann schlagen. Frauen, in deren Leben sich die Sünde angehäuft haben und die ein Spielball aller möglichen Leidenschaften sind, die immerzu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. So wie einst die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres sich Mose widersetzten, so widersetzen sich auch diese Irrlehrer der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glaube keiner Prüfung standhält. Doch sie werden nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird ebenso offen zutage werden, wie es bei jenen Zauberern der Fall war. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonion und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Schlechte, betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Du aber sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie darauf ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. 2. Timotheus, Kapitel 3.
Danke für die Textlesung. Ich werde noch beten. Herr, danke für dein Wort, dass wir dein Wort jetzt offen vor uns haben. Danke, dass du da bist und danke, dass du jetzt durch dein Wort in unser Leben reden möchtest. Bitte öffne unsere Ohren, unsere Herzen. Du kennst uns, du weißt, was wir brauchen. Du bist gut, du bist mächtig. Amen. Ja, danke für die Textlesungen schon heute. Wir sind ja in der Kurzpredigt 3 Bibel. Das Buch für unsere Zeit? Fragezeichen, Rufzeichen. Wenn wir uns in der heutigen Welt umschauen, sehen wir, die Welt ist ein globales Dorf geworden, oder? Alles ist modern, wir können zum Mars fliegen, oder manche zumindest, und es ist die Technik fortschreitend. Deswegen haben wir auch diesen Übertitel Neue Welt, altes Buch, ein bisschen mit Fragezeichen gewählt. Und wenn wir denken, was hat dieses alte Buch mit unserer Welt zu tun, was hat dieses alte Buch mit unserem Leben zu tun, ist das Buch noch relevant? Schauen wir uns diese Textstelle an, die wir jetzt gerade gelesen haben, die wir gehört haben. Und damit wir eben das Wort verstehen, damit wir die Bibel verstehen, damit wir Textstellen verstehen, müssen wir sie immer im Kontext anschauen. Das ist wichtig, dass wir sie immer im Zusammenhang betrachten, nie was aus dem Zusammenhang herausreißen. Und den zweiten Timotheusbrief hat Paulus geschrieben, der Apostel Paulus sozusagen an seinen Schützling, den jungen Timotheus, der in Ephesus war. Paulus schreibt ihn vermutlich aus dem Gefängnis in Rom und es ist wahrscheinlich sein letzter Brief. Es ist wie ein Vermächtnis. Ja? So, und als Vermächtnis wählt man immer wieder ganz besondere Worte. Und deswegen ist das, was Paulus hier schreibt, auch ganz besonders für Timotheus, der das liest, und es ist auch wichtig für uns. Deswegen schauen wir uns das an. Ja, wir gehen in diesen Text. Wir schauen ihn uns in zwei Teilen an. Der erste Teil sind die Verse 1 bis 9. Da wird unsere Zeit beschrieben. Im Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Beschreibung unserer Zeit, habe ich da einfach gesagt. Es wird schwere Zeiten geben, lesen wir in Vers 1. Es geht hier um die letzten Tage. Es gibt eben drei charakteristische Züge. Was sind die letzten Tage? Das sind die Tage, in der Timotheus lebte. Das sind aber auch die Tage, wo wir heute leben. Das ist die Zeit. Die letzten Tage beginnen sozusagen mit Jesus. Sind sozusagen mit dem ersten Kommen Jesu bis zu seinem zweiten Kommen. Und diese Zeit spricht Paulus hier an. Im Neuen Testament werden sie oft als messianische Zeit bezeichnet. Und in dieser Zeit wird es schwierige Zeiten geben. Das spricht die Bibel hier klar an. Und Paulus schreibt hier von drei Charakteristiken, die einfach real sind in dieser Zeit. Ja? Er schreibt hier vom erstens von einer fehlgeleiteten Liebe, die Verse 2 bis 4. Es wird Selbstsüchtigkeit geben, die Menschen lieben sich selbst. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihre Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass, großtuerisch, geldgierig, arrogant. Paulus zählt hier viele Eigenschaften auf, die einfach auf dieses hier hinzielen, dass fehlgeleitete Liebe vorhanden ist. Das heißt, Liebe ist nicht vorhanden oder zu falschen Dingen vorhanden. Ja? Also Liebe ist nicht prioritär zu Gott gerichtet und zu den Mitmenschen. Lieblos, das Gute nicht lieben, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Und das schreibt Paulus an Timotheus. Und das sind die Züge unserer Zeit, oder? In unserer modernen Welt finden wir das wieder. Wir erinnern uns an das erste und wichtigste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Da steht es ganz klar. Und was sehen wir um uns herum? Es ist alles andere der Fall. Und Beispiele zu finden, fällt uns nicht schwer, oder? Schauen wir in unser Umfeld, schauen wir auf unseren Arbeitsplatz, denk an deine Arbeitswoche, denk an die Menschen, mit denen du zu tun hast. Es sind oft diese Charakterzüge. Fehlgeleitete Liebe. Denken wir an uns selbst. Leere Religion, Vers 5, der zweite Charakterzug. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen, wollen sie nichts wissen. Schreibt Paulus an Timotheus, von solchen Menschen halte dich fern. Leere Religion, es gibt viele religiöse Leute, ja. Das hat es auch zu der Zeit des Neuen Testaments gegeben. Und dieser Vers 5 beschreibt Menschen, die äußere Formen einhalten sozusagen, aber ihre Kraft verleugnen. Die irgendwelche Gesetze und Regeln halten, aber den Sinn dahinter nicht erkennen und Gott nicht erkennen oder erkennen wollen. Das heißt, man kann auch religiös angehaucht sein, ohne wirklich Christ zu sein. Und es gibt kein Buch, das kritischer über leere Religion schreibt als die Bibel. Schau mal auf Jesus. Ja, wie Jesus die Pharisäer kritisiert, die praktisch auch nichts anderes leben als leere Religion. Und christlicher Glaube ist ja alles andere als leere Religion. Christlicher Glaube ist das Evangelium. Christlicher Glaube wird gefüllt von Jesus und durch Jesus. Christlicher Glaube ist die gute Nachricht. Jesus selbst hat keine Religion kritisiert, als er die Pharisäer kritisiert hat. Er hat ihr Verhalten kritisiert. Religion ist sozusagen, wenn ich außen hin eine Show abziehe, ohne innerlich wirklich verändert zu sein. Das ist auch, was Paulus hier anspricht und den jungen Timotheus hier warnt. Das ist auch eben ein charakteristischer Zug unserer Zeit. Und das dritte ist relative Wahrheit. Die Verse 6 bis 9. Zu ihnen gehören auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann schlagen. Vers 7, die immerzu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. Das heißt, die sagen, ja, alles ist sowieso relativ, es gibt keine absolute Wahrheit. Toleranz ist das oberste Gebot, ist Hauptprämisse sozusagen. Toleranz ohne Ende. Immer lernen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jeder kann glauben, was er will. Ja, es gibt keinen Gott. Es gibt viele Wahrheiten, oder? Was ist schon wirklich Wahrheit? Und wenn wir das so anschauen, diese drei Züge, diese drei Charakteristiken, war das nicht nur vor circa 2000 Jahren relevant, sondern wir kennen das ganz gut heute, oder? In der heutigen Zeit. Was ist um uns herum? Fehlgeleitete Liebe, leere Religion, relativierte Wahrheit. Kennst du in deinem Umfeld diese Situation? Kennst du, kennen wir unser Umfeld, unseren Bereich mit Menschen? Jeder hat mit Menschen zu tun. Sind wir ein bisschen sensibel auf diese charakteristischen Züge? Beschäftigen wir uns mit unseren Kollegen, die Jesus noch nicht kennen? Verbringen wir auch Zeit mit ihnen? Beten wir für sie? Und dann soll noch einer sagen, die Bibel ist nicht relevant, ist nicht aktuell. Sie spricht genau die Dinge auch unserer heutigen Zeit an. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Ja? Und ich habe auch dieses Signal, diese Fotos, die du da geschickt hast, Bernhard. Warum ist es schön, sich mit der Bibel zu beschäftigen? Einfach finde Argumente, versuch auch für dich Argumente zu finden, zu formulieren, ja, die du auch weitersagen kannst. Die Bibel ist aktuell, brandaktuell für uns in unserer Zeit. Das heißt, in diesem ersten Teil geht es um unsere Zeit, um unsere Welt, ja, um unser Umfeld. Einfach eine trockene, nüchterne Beschreibung unserer Zeit. Das ist, was Paulus hier gibt. Und im zweiten Teil, ab Vers 10, geht es ums Wort. Du aber bist meiner Lehre gefolgt. Jetzt ermuntert Paulus den jungen Timotheus, wozu? Du aber halte fest am Wort. Festhalten ist immer wichtig. Ja, wenn du so richtig durchgeschüttelt wirst, von was auch immer, ja, ist es wichtig, dass du dich festhalten kannst, so einen richtig festen Griff oder Stand hast. Und das ist hier wichtig für einen Timotheus, dass er das wieder zugesprochen bekommt, halte fest am Wort. Und genau so sollen wir ermuntert werden, daran festzuhalten. Und in Vers 14 steht es wieder, du jedoch sollst an der Lehre festhalten. Du musst anders sein, sozusagen. Das sagt Paulus dem jungen Timotheus, der wahrscheinlich etwas schüchtern war, vielleicht nur ein bisschen unsicher, so ein bisschen ein Fähnchen im Wind, hat bei manchen noch nicht genau gewusst. Und deswegen noch einmal dieser Hinweis, dieser Zuspruch, du aber halte fest am Wort. Du musst für Wahrheit und Gerechtigkeit stehen, wo Gott dich hingestellt hat. Wie kann das gehen? Indem er sich auf das Wort stellt. Ja? Indem er sich festhält an das Wort, indem er weiß, was das Wort sagt. Das heißt, das Wort soll ihm die richtige Richtung geben. Das Wort soll ihm Mut geben. Das Wort soll auch uns Mut geben, wenn wir mutlos sind. Das soll uns Kraft, Hoffnung geben, wenn wir traurig sind. Und Paulus erinnert den jungen Timotheus daran, dass er es von ihm gelehrt bekommen hat. Und von seinen Eltern. Ja, lesen wir im Kapitel 1. Das heißt, er soll der Lehre der Apostel folgen. Und auch wir brauchen das oft, das Erinnern und den Zuspruch darauf, dass wir, was gelehrt worden sind, egal wie lang wir Jesus schon nachfolgen, ob das 20, 30, 40 Jahre oder erst ein Jahr ist, wir haben schon was gelernt und wir dürfen uns daran erinnern. Ja, und wir dürfen uns daran festhalten, an dem Wort. Und Timotheus hat auch die Schriften. Ja? Er hat noch kein Neues Testament, aber hat das Alte Testament. Und in Vers 15 erinnert Paulus den Timotheus, was die Schriften sind. Ja? Was die Bibel praktisch ist für ihn. Was sie sein soll. Und was sie ja für uns ist. Und was sind die biblischen Schriften? Was ist das? Das Erste, in Vers 16, sie kommen von Gott. Das ist nicht irgendein Dahergeschreibe, sondern Paulus sagt hier ganz klar, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Es ist sozusagen Gott geatmet. Die Bibel ist Gottes Atem. Die Bibel ist Gottes Reden, von Gott gesprochen. Okay, sagst du vielleicht, ja, es ist ja von Menschen geschrieben, von menschlichen Autoren. Gott spricht durch den Mund der Propheten, zum Beispiel im Alten Testament, an Jesaja, Jeremia, Hosea, Amos und so weiter. Gott spricht durch die Autoren. Wer ist also der Autor der Bibel? Sind jetzt Menschen? Oder Gott? Die Antwort ist ja. Es ist beides. Ja? Es gibt kein entweder oder, sondern sowohl als auch. Das heißt, es ist Gottes Wort durch Menschen. Es ist beides. Ja? Gott verwendet Menschen, um zu reden, um das aufzuschreiben. Ja, Menschen, die sich hingeben, haben, hat der Geist Gottes verwendet, um das aufzuschreiben, damit wir das heute haben. Und der Geist Gottes wirkt heute, jetzt gerade, wenn wir das lesen und hören, damit er unseren Verstand öffnet, damit wir das verstehen können, damit wir das in unser Herz lassen können. Und er hat so verschiedene Autoren und Charaktere in verschiedensten Zeiten verwendet, eben zum Beispiel an Jesaja, an Jeremia, der sich nichts zugetraut hat, der ängstlich war, mutlos war, hat Gott befähigt. Oder an Lukas, der alles fein säuberlich recherchiert hat und aufgeschrieben hat. Jeder Autor hat einen anderen Stil, andere theologische Schwerpunkte, haben in anderen Zeiten gelebt. Aber diese vielfältige Autorenschaft hat Gott nicht daran behindert zu reden und sie zu verwenden. Er redet durch Autoren. Er redet durch sein Wort. Das ist sozusagen diese doppelte Autorenschaft der Bibel. Gottes Wort durch Menschen. Die Bibel kommt von Gott. Die Schriften kommen von Gott. Was sind sie noch? Sie zeigen auf Christus. Vers 15. Die Schrift zeigt auf Christus. Und du bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, schreibt Paulus an den Timotheus, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist es, worum es geht. Die Schrift zeigt uns den Weg zur Rettung, indem sie auf Jesus zeigt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, ja, schreibt Paulus, und wovon du überzeugt bist, ja, über das denke nach. Und du kennst die Schrift, du kennst die Kraft sozusagen, die hat Kraft, dich weise zu machen, und die führt zur Errettung. Das ist das zentrale Thema von Gottes Wort, die Errettung des Menschen. Paulus verknüpft also die Bedeutung der Bibel total mit der Errettung. Es ist aber nicht das Wort, das errettet, sondern allein Jesus Christus. Die Bibel macht nichts anderes, als sie macht uns weise zur Errettung. Nicht mehr und nicht weniger. Was wüssten wir von Jesus, wenn wir die Bibel nicht hätten? Es ist eben alles fein säuberlich aufgeschrieben in den Evangelien. Wenn du Jesus kennenlernen willst, lies die Evangelien. Beschäftige dich damit. Du kannst diesen Retter persönlich kennenlernen. Die Worte der Bibel sind also notwendig, um errettet zu werden. Sie wenden die Not. Die Bibel ist kein magisches Buch. Der Besitz, der alleinige Besitz der Bibel macht uns nicht zu besseren Menschen. Nein, Paulus sagt ganz klar, was uns errettet, nämlich der Glaube, der in Jesus Christus heißt. Und Glauben heißt Vertrauen auf diesen Jesus Christus, der für deine Sünde am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und jetzt lebt. Und er möchte in dir leben, er möchte in dein Leben einziehen, möchte dich verändern, zu einem neuen Menschen machen. Ja, wozu dann aber die Bibel? Wozu dieses alte Buch? Eben, die Bibel macht uns sensibel und weise dafür. Wir wissen eben nur aus der Bibel, was Gott für uns getan hat. Ja, wie sehr er uns liebt, weil er stellt sich vor durch die Bibel. Das ist also die Aufgabe der Bibel. Luther hat sogar gesagt, die ganze Bibel in allen seinen Worten, überall ist Jesus zu erkennen. Ja? Im Prinzip, alles führt auf Jesus hin. Alles zeigt auf diesen Retter hin. Schon im Alten Testament. Ja? Die Propheten, alles weist auf Jesus hin. Das ist also die Grundaufgabe der Bibel als Ganzes. Und wir müssen uns daran erinnern. Wir müssen uns daran erinnern, uns daran festzuhalten, dass die Bibel Christuszentriert ist. Ja, dass es wesentlich ist, wenn du Jesus Christus kennenlernen willst, besser kennen, noch tiefer kennenlernen willst, lies die Bibel. Es gibt nichts Besseres. Es gibt keine bessere Entscheidung. Jesus selber sagt es in Johannes 5, Vers 39, die ganze Schrift zeugt von mir. Und die Emmausjünger auf dem Heimweg, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften auslegte? Ja, was hat das verursacht in ihren Herzen, als Jesus die Schriften ihnen erklärt hat? Ein Brennen im Herzen. Auf der anderen Seite ist Ignoranz der Schrift Ignoranz von Jesus. Wer die Schrift ignoriert, ignoriert Jesus Christus. Das ist also das Hauptthema der Bibel, Jesus Christus. Sie zeigt auf Jesus Christus. Und der dritte Punkt, was sie noch ist, sie ist anwendbar auf uns. Was wäre, wenn das alles so trocken theoretisch wäre? Es muss praktisch sein. Die Bibel ist anwendbar für uns in unserem Leben. Nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wer hat nicht gerne eine gute Ausrüstung? Wenn du am Berg gehst, brauchst du eine gescheite Ausrüstung. Ja? Keine kaputten Schuhe. Wenn es Regnen anfängt, brauchst du wasserdichte Kleidung. Also gute Ausrüstung ist wichtig. Sie ist anwendbar auf uns. Die Schriften sind anwendbar auf uns. Schauen wir uns das noch an. Tiefer ein bisschen noch. Wozu sind sie nützlich? Nützlich zur Lehre. Aus der Bibel erfahren wir, wie Gott die Dinge sieht. Wie der Schöpfer der Welt die Welt sieht. Wie er uns sieht. Wie wir uns sehen sollen. Und das ist im Prinzip Lehre. Ja? Er lehrt uns als seine Schüler, als seine Kinder. So wie Jesus seine Jünger gelehrt hat. Es passiert viel Lehre. Warum ist Jesus in erster Linie gekommen? Um zu lehren. Das war sein erster Auftrag seines Auftretens. Was in der Bibel über Schöpfung steht, was über sein erwähltes Volk steht, das ist alles Lehre, welche ethischen Werte es gibt. Vieles davon mag uns im Moment nicht unmittelbar betreffen, aber es ist nützlich zur Lehre. Es ist nützlich, dass ich es weiß. Ja? Wozu ist die Bibel noch nützlich? Zur Überführung. Lehre ist nicht immer genug. Gott möchte mit seinem Wort nicht nur irgendwelche Richtigkeiten in den Raum stellen, er möchte unser Leben prägen und verändern. Anhand der Bibel kannst du überprüfen, ob du in seiner Lehre bleibst. Ja, das Wort überführt uns sozusagen. Anhand der Bibel haben wir eine ganz klare Überprüfung. Die Bibel korrigiert unser falsches Denken und Handeln. Sie überführt uns also wie ein Spiegel. Ja, wenn du dir am Morgen in den Spiegel schaust, siehst du da, okay, ich könnte mich doch ein bisschen frisieren oder ja, was auch immer tun. Deswegen ist es gut, dass wir uns den Spiegel immer wieder vorhalten. Immer wieder in den Spiegel schauen. Weil es ist gefährlich, wenn man die Lehre der Bibel kennt, die eigenen Fehler vielleicht sogar entdeckt, aber keine Konsequenzen daraus zieht. Deswegen ist die Bibel nützlich zur Überführung. Das Dritte, was in Versen 16 und 17 steht, Zurechtbringung. Nützlich zur Zurechtbringung. Sie deckt Schuld auf. Sie deckt Abweichungen, Fehler auf, die wir begehen. Und wir begehen sie leider. Aber wir bekommen Hilfe angeboten. Gott deckt unsere Schuld nicht auf, ja, um uns nur bloßzustellen. Nein, er möchte uns helfen, er möchte uns retten, er möchte uns zurechtbringen, auf die richtige Bahn bringen, wenn wir vom richtigen Weg abgewichen sind. Er möchte uns eine bessere Zukunft ermöglichen. So zeigt uns eben die Bibel den Weg zur Umkehr. Ich finde das Schild da draußen, Umkehrmöglichkeit, immer wieder schön. Direkt vor der Gemeinde. Es gibt die Möglichkeit umzukehren. Die Entscheidung liegt an dir. Die Bibel bietet uns also nicht nur das Gesetz, also das so sollst du sein, sondern auch das Evangelium. Nämlich durch Vergebung und Vertrauen kannst du so sein. Und Gott verändert dich, wenn du bereit bist, dich verändern zu lassen. Und das Vierte, wozu die Bibel nützlich ist, ist Unterweisung in Gerechtigkeit. Vers 17, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet zu sein. Das heißt, die Bibel möchte, dass wir uns gerecht machen lassen durch Jesus. Er ist für unsere Sünden gestorben am Kreuz und hat uns Gerechtigkeit gegeben. Gott sieht uns durch Jesus als gerecht an. Unterweisung ist eigentlich Erziehung. Gott möchte dich erziehen, er möchte uns erziehen als seine Kinder. Und erziehen tut manchmal weh, ja, da gibt es manchmal Spannungen, vielleicht ein bisschen Widerstand. Aber unterm Strich ist es gut, weil niemand kennt mich besser als Gott. Er weiß, was gut für mich ist. Und jeder hat die Möglichkeit, durch eine lebenslange Ausbildung sozusagen, durch Gott diese Dinge zu lernen. Ja, immer wieder zu lernen und zu wachsen in diesen Dingen und geistlich erwachsen zu werden. Und das ist eine lebenslange Ausbildung. Vergleichen wir die Bibel mit einem Navi oder einem Autoatlas. Ich habe das eigentlich nie so gern gehabt. Ja, wenn ich wohin gefahren bin, habe ich gesagt, ja, ich werde schon hinfinden, ich kenne mich eh so ein bisschen aus, ja, oder in der Stadt, das werde ich schon schaffen. Oder Gebrauchsanweisungen, wer braucht Gebrauchsanweisungen? Das schalten wir einfach ein und probieren ein bisschen, dann wird es schon gehen. Aber man kommt dann drauf, es hat doch einen Sinn, es hat doch einen Nutzen. Ja, ein Navi hat doch einen Nutzen, wenn ich wirklich zielsicher da ankommen will und mir nicht herumirren will in der Gegend. Das zeigt mir zwar drei Wege an, aber es gibt den kürzesten und direktesten Weg. Und die Bibel zeigt den direktesten Weg zum Leben. Die Bibel zeigt den entscheidenden Weg zum richtigen Leben, ne? Nicht zu irgendeinem Leben. Die Bibel ist unsere Richtlinie, unsere Richtschnur. Nicht nur am Sonntag, sondern wirklich im Alltag soll sie das sein. Und Gottes Wort hat diese Stellung und soll diese Stellung in unserem Leben haben. Ist die Bibel dein Atlas, dein Navi für diese Woche, für dein Leben? Sie zeigt uns den richtigen Weg, den Weg zum Retter, den Weg zu Jesus. Jetzt können wir sagen, die Bibel, neue Welt, altes Buch oder eher alte Welt. Die Welt ist eh immer schon so gewesen, oder? Ich meine, bis auf ein paar moderne Sachen, die halt so dazukommen im Laufe der Zeit. Ja, wir sind heute vernetzt und wir können heute angeschaut werden aus Amerika, wo auch immer. Okay, aber aktuelle Wahrheit. Wir sehen, die Bibel ist eine aktuelle Wahrheit. Sie ist ein brandaktuelles Buch. Und deswegen gilt es auch für uns, heute dran zu bleiben und auch diesen Zuspruch zu haben, den Paulus dem Timotheus zuspricht: Bleibe bei dem, was du gelesen hast, gelernt hast in deiner Jugend, im letzten Jahr, letzte Woche, gestern. Es soll dir helfen, dran zu bleiben. Wie können wir uns gegenseitig dabei helfen? Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung und wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, in dieser Wahrheit zu bleiben und die Bibel als das sehen, was sie ist. Gottes Wort. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Suche dir Vorbilder, Mentoren, so wie Timotheus Paulus als Mentor gehabt hat, als Vorbild. Es ist wichtig, dass wir das nutzen, dass wir das tun, Zweierschaften, einfach uns austauschen, telefonieren, treffen, gemeinsam in der Bibel lesen, gemeinsam wachsen hin zu Jesus, ihm ähnlicher werden. Geht gemeinsam durch sein Wort, gehen wir gemeinsam durch sein Wort. Und nütze die Möglichkeiten, Gott durch sein Wort reden zu lassen. Mit diesen vier praktischen Wahrheiten und Aufforderungen lädt Gott uns ein, das einfach noch praktisch werden zu lassen, weil wir sehen, es ist kein trockenes theoretisches Buch, es ist unsere Richtschnur für unser Leben. Und deswegen ist es, finde ich es nochmal schön, dass wir heute so viel Textlesung schon gehabt haben aus Offenbarung, aus unserer Bibelstelle, weil sein Wort praktisch ist. Und sein Wort ist Leben, weil der Schöpfer des Universums sich so danach sehnt, dass wir seine Geschöpfe Beziehung mit ihm zu haben. Und deswegen danken wir ihm dafür. Deswegen die Einladung, das durch sein Wort zu erleben. Die Bibel, das Buch für unsere Zeit, Rufzeichen, das Fragezeichen können wir wegtun. Das Buch für unsere Zeit, Gottes Segen beim Bibellesen, beim Studieren, beim Aufgehen in seinem Wort, beim tiefer Schürfen, beim Weitersagen. Amen.